Wirtschaft TV, der Podcast. Mit Informationen aus erster Hand von Wirtschaftslenkern, Top-Experten und Politikentscheidern.
Willkommen beim Wirtschaft TV Talk. Vor über einem halben Jahr startete Russland einen Großangriff auf die Ukraine. Seitdem hat sich viel verändert in Europa, in politischer wie in wirtschaftlicher Hinsicht. Und ein Ende des Krieges ist nicht abzusehen. Wie geht's weiter in Europa? Wie wird dieser Krieg ausgehen? Darüber spreche ich heute mit Professor Dr. Burkhard Meißler, Lehrstuhlinhaber an der Universität der Bundeswehr in Hamburg sowie Gründungsmitglied des German Institutes for Defense and Strategic Studies. Herr Professor Meißler, bis kurz vor dem tatsächlichen Angriff haben sehr viele auch Experten auch gesagt, der blufft, das wird er nicht machen. Haben Sie geahnt, dass Putin einmarschieren wird?
Um ehrlich zu sein, ja. Anfang des Jahres, im Januar, hatte ich Besuch von einem neuen Mitglied meiner Studienstiftung Vertrauensdozentengruppe mit russischem familiären Background. Und die Studentin fragte mich, ob ich mit einem Angriff der Russen auf die Ukraine rechne. Und ich habe damals gesagt, ja. Es ergab sich natürlich ein interessantes Gespräch. Meine Begründung war, jemand, der so viele Millionen in Dollars, so viel Personal, so viel Zeit investiert hat, um einen solchen Aufmarsch zu veranstalten, für den ist das nicht nur Jux und Dollerei, auch nicht nur Bluff, sondern der meint das ernst. Und mir war damals nur nicht klar, wann dieser Angriff erfolgen würde. Aber dass er erfolgen würde, das schien mir selbstverständlich.
Sie sprechen auch davon, dass in den vergangenen Jahren eine verzerrte Sicht auf Russland geherrscht habe. Inwiefern ist das so?
Wir haben lange ignoriert oder eigentlich nur am Rande wahrgenommen, wie expansiv Russland auch nach dem Ende der Sowjetunion sich verhalten hat. Also etwa in Tschetschenien oder in Georgien oder in der Ukraine oder in Moldawien. Das heißt, die expansive, auch durchaus, man müsste sagen, aggressive Politik des Versuches, die Ergebnisse dieses Zerfallsprozesses der Sowjetunion zurückzudrehen, das haben wir etwas ignoriert und haben stattdessen uns geradezu abhängig gemacht von Russland als Energielieferanten, so wie wir uns in den 70ern abhängig gemacht hatten von den Golfstaaten als Energielieferanten. Und beide diese Abhängigkeiten sind wahrscheinlich nicht gut gewesen.
Also war das tatsächlich dann Blauäugigkeit, so zu meinen, so jetzt sind wir ganz, ganz simpel gesagt, jetzt werden wir allmählich mehr und mehr Freunde und dann können wir auch solche Abhängigkeiten zulassen?
Es kann auch durch Interessen bedingt sein. Sehen Sie, der Ausbau von Nord Stream 2 ist ja massiv vorangetrieben worden durch Deutschland gegen den erklärten Widerstand der Ukraine, der baltischen Staaten, der Polen, der USA. Also es gab Warnungen, dass diese Abhängigkeit zu strategischen Ungleichgewichtigkeiten führen könnte. Und diese Warnungen sind in Deutschland lange Zeit nicht wahrgenommen oder nicht ernst genommen worden.
Welche Rolle hat denn das ja auch immer wieder in diesem Zusammenhang angeführte Thema NATO-Osterweiterung dabei gespielt? Also es gibt ja auch viele Stimmen, die sagen, naja, die Provokation war irgendwann zu hoch. 2001, nach seiner Wahl, hat Putin ja selbst noch davon gesprochen, zumindest über Verhandlungen zur Aufnahme Russlands in die NATO.
Aus russischer Sicht spielte das sicher eine große Rolle. Allerdings ist es ja nicht so, wie die russische Propaganda sagt, dass die NATO sich erweitert. Die NATO nimmt gegebenenfalls Anträge auf Aufnahme entgegen und bescheidet sie positiv. Das haben wir jetzt gerade gesehen, wie kompliziert das ist im Beispiel von Schweden und Finnland. Die Ukraine hat so einen Antrag auch ventiliert im Jahre 2008. Und die NATO hat mit der maßgeblichen Stimme ihrer Mitglieder diese Idee abgelehnt. Also die NATO-Osterweiterung ist kein Prozess der Expansion der NATO, sondern das ist ein hochkomplexer Prozess des Aushandelns und des Wahrnehmens von dem Willen einzelner Länder, sich innerhalb der NATO verteidigen zu lassen und zu der gemeinsamen Verteidigung beizutragen. Und gerade die Ukraine ist von der NATO eben nicht aufgenommen worden. Insofern kann ich mir nicht vorstellen, wie der Zusammenhang tatsächlich bestehen sollte. Die Ukraine hat im Moment zwar in ihrer Verfassung den Wunsch, in die NATO aufgenommen zu werden, dazu gehört aber auch die Zustimmung aller NATO-Mitglieder.
Was meinen Sie denn, welches Ziel verfolgt Putin konkret mit diesem Krieg?
Die ersten Ziele hat man anhand eines merkwürdigen Textes, der 2 Tage nach dem Einmarsch veröffentlicht worden ist, erkennen können. Dort wurde gefeiert, dass das Regime der Ukraine abgesetzt sei, dass die Ukraine als selbstständiges Anti-Russland aufgehört habe und nur noch in der Peripherie sich Widerstände zeitigen. Das war die Idee, die die Russen mit ihrem Überraschungsangriff verfolgten. Diese Idee werden sie jetzt nicht mehr verwirklichen können. Was sie jetzt wahrscheinlich vorhaben, ist, große Teile des wirtschaftlich reichen Donbass zu erobern, zu sichern, zu halten, möglicherweise auch große Teile der Küstenregionen zu sichern, zu erobern, zu halten und auf jeden Fall zu manifestieren, dass sie eine Macht sind, gegen deren Willen in ihrer Umgebung nichts passiert. Das scheint mir das Wesentliche zu sein.
Also ist das auch eine Abschreckungsstrategie gleichzeitig, also die eigene Stärke auch durch Brutalität teilweise
wahrscheinlich
zu zeigen,
schon, ne? Wahrscheinlich ja. Schon, ja, natürlich. Dazu kommt natürlich eine geradezu welthistorische Idee von der Sendung Russlands, die aber natürlich in der Form, in der sie hier vorgetragen wird, wenigen Leuten attraktiv erscheinen wird.
Mhm. Was meinen Sie denn, was die Waffenlieferungen tatsächlich, ne? Die spielen ja die ganze Zeit eine große Rolle, in welchem Umfang, welche Qualität und so weiter, was die Waffenlieferungen bewirken in diesem Konflikt?
Also im Moment scheinen mir die sehr wichtig zu sein. Sie haben natürlich der Ukraine die Möglichkeit gegeben, russische, vor allem Panzerangriffe abzuwehren. Sie würden helfen können, wenn es sich um schwere Waffen, um weitreichende Waffen, um Artillerie und um Panzer handelte. Sie würden helfen können, der Ukraine in einen Bewegungskrieg überzugehen. Das heißt, über das bloße Verzögern oder Abwehren russischer Angriffe vielleicht auch Rückeroberungen zu unternehmen. Ansätze zu solchen Rückeroberungen sehen wir gerade. Die sind aber langsam, weil es der Ukraine an den Mitteln für eine schnelle, weiträumige Bewegungskriegführung fehlt. Das sind allerdings nicht nur Panzer, die da momentan knapp sind, sondern vor allem auch Mittel zur Erringung der Luftherrschaft, also Flugzeuge vor allem.
Inwiefern geht das auch Putin ums Gesicht wahren? Also das, es ist ja, eigentlich ist es ja David gegen Goliath. Da hätte man ja theoretisch denken können, da kommt der Große, marschiert ein und dann ist schon alles entschieden. Aber tatsächlich stellt sich das ja gerade ganz anders dar. Das sind ja richtige Kämpfe.
Also die Kategorie der Gesichtswahrung ist eine problematische hier, denn im Grunde hat Putin sein Gesicht ja schon verloren. Moralisch, völkerrechtlich, aber auch militärisch und was die Fähigkeiten angeht, auch nur einzuschätzen, was man selber kann und was andere können. Deswegen würde ich möglicherweise da ein bisschen zurückhaltend sein. Wir müssten wahrscheinlich ein bisschen mehr auch über die Frage uns unterhalten, wie sieht Putins Regime im Inneren aus und welche Rolle spielt die russische Gesellschaft, die man leichthin bei uns als Zivilgesellschaft apostrophiert. Aber so wie eine westliche Zivilgesellschaft funktioniert die russische Gesellschaft nicht.
Was ist der Unterschied darin?
Es gibt ganz große Unterschiede zwischen der städtischen Elite, den peripheren Gebieten, zwischen Land und Stadt also, zwischen Europa natürlich und Asien. Die Reichtumsunterschiede sind enorm, die ganzen Lebensstilunterschiede sind enorm und natürlich ist dieses Land sprachlich sehr vielgestaltig und kulturell sehr vielfältig. Und durch den Krieg werden nur Teile dieser Gesellschaft wirklich betroffen. Hauptsächlich rekrutiert man die Soldaten in den asiatischen Steppenrandregionen und auch im Kaukasusrand rekrutiert man, aber sehr wenig in den städtischen Gebieten und in denen, wo die Intelligenz und die Eliten leben.
Zu den Sanktionen. Die westlichen Sanktionen treffen den Westen schon ziemlich hart, merkt man jetzt. Wie weit treffen sie wirklich Russland? Nach außen hin, sagt Putin natürlich, kann uns gar nichts anhaben. Aber wir beobachten ja schon, dass es eine Schwächung der Wirtschaft gibt.
Also sie treffen ganz bestimmt die Leistungsfähigkeit der russischen Wirtschaft, auch der produktiven Wirtschaft, die nicht besonders leistungsfähig ist. Ja. Also eine Konsumgüterindustrie gibt es in dem Sinne in Russland gar nicht oder nur in Ansätzen. Sie treffen aber das Leben der Menschen sehr unterschiedlich. Also in den städtischen Zentren kaum bisher, in den Peripherien natürlich vor allem durch die Toten und dadurch, dass dort eben auch Verletzte zu beklagen sind. Was noch kaum wirklich der Fall ist, ist, dass das alltägliche Leben der Russen beeinträchtigt würde. Das wäre etwa der Fall, wenn man beispielsweise Medikamente nicht mehr lieferte oder Medizinprodukte. Hier hat aber der Westen sich selber Grenzen gesetzt. Das möchte er nicht tun. Und dann muss er erleben, dass eben das Leben der Russen durch den Krieg nur sehr peripher bisher überhaupt tangiert wird.
Sie haben ja sozusagen den Einmarsch prognostiziert, haben gesagt, das wird kommen. Wagen Sie auch eine Prognose, wie dieser Krieg ausgehen wird?
Das ist viel schwieriger. Ja. Denn das hängt nicht nur davon ab, was die Beteiligten wollen, sondern auch, wie sich der Westen, wie sich die Türkei, wie sich China, wie sich die UNO, wie sich der Papst verhalten. Und da ist im Moment ein bisschen ein Durcheinander. Also es könnte sein natürlich, dass der Krieg irgendwann erschöpft, dass also beide Beteiligten sich nicht mehr anstrengen können oder wollen. Und dann wird es irgendwie so etwas wie ein Status quo oder Status quo ante Waffenstillstand geben. Aber das ist ehrlich gesagt im Moment nicht wirklich absehbar. Wichtig ist, dass das, was da passiert, abhängig ist von der Ukraine, dass man also nicht die Ukraine unter Druck setzt. Wichtig ist, dass man nicht die eine Seite nur zu einem Frieden zwingt und die andere nicht zwingen kann, nämlich Russland. Mhm. Und wichtig ist vor allem, dass man versucht, dass dieser Krieg nicht eskaliert, dass er also nicht weiter geografisch sich oder sachlich ausweitet. Ich fürchte, dass wir wahrscheinlich aus dem Bauch heraus, und das sind Schätzungen, die auch Kollegen von mir artikuliert haben, schon noch mit einem halben Jahr Krieg rechnen müssen.
Vielen Dank für diese Einschätzung, Herr Professor Meißner. Das war der Wirtschaft TV Talk für heute.